Denn die systematisch angelegten Pflanzungen auf den malaiischen Inseln, wo in meilenweiten geraden Linien die Gummibäume wie Grenadiere aufgereiht stehen, ermöglichen eine viel raschere und leichtere Ausbeutung als inmitten des Urwalds, wo jeder einzelne Baum erst aus dem Dickicht freigelegt werden muss. Wie immer unterliegt die altmodische, improvisierte brasilianische Produktion der überlegenen modernen Organisation. Der Abstieg geschieht dann lawinenhaft schnell. 1900 produziert Brasilien noch 26.750 Tonnen gegen bloße 4 jämmerliche Tonnen aus Asien. Noch 1910 hat es die Oberhand mit seinen 42.000 Tonnen gegen 8.200 asiatische. Aber 1914 ist es schon geschlagen mit 37.000 Tonnen gegen 71.000. Und von dieser Stunde an geht es rascher und rascher abwärts. 1938 produziert es nur mehr 16.400 Tonnen gegen 365.000 aus den malaiischen Staaten allein und 300.000 der holländischen Kolonie, 58.000 von Indochina und 52.000 aus Ceylon. Und selbst diese ärmlichen 16.000 Tonnen erzielen nur einen Teil des ursprünglichen Preises. Das Theater von Manaus sieht nicht mehr wie einst die Truppen der ersten europäischen Theater, die Vermögen zerrinnen, der Traum des flüssigen Goldes ist ausgeträumt. Wieder ist ein Zyklus zu Ende, nachdem er seine geheimnisvolle Pflicht erfüllt, einer bisher schlafenden Provinz einen Einschuss von Leben und Vitalität zu geben und sie in Handel und Verkehr mit der Gesamtheit der Nation enger zu verbinden. Noch einmal wird sich zu Ende des 19. Jahrhunderts das innerste Gesetz der brasilianischen Entwicklung erfüllen. Dass es leicht verführt von dem momentanen Gewinn eines Hauptartikels immer eine Krise benötigt, um sich umzustellen, und dass somit alle diese zyklischen Krisen seiner vielfältigen Gesamtentwicklung eigentlich eher förderlich als schädlich gewesen sind. Die letzte große Umstellung, zu der Brasilien genötigt gewesen war, zwingt ihm nicht der Wille des äußeren Weltmarkts, sondern sein eigener Wille auf durch das Gesetz von 1888, das endgültig die Sklaverei abschafft. Im ersten Augenblick ist es ein heftiger Schock für die Wirtschaft, ein so heftiger, dass er sogar den Thron des Kaisers umstürzt. Viele der Neger, von der neuen Freiheit berauscht, verlassen das innere Land und ziehen in die Städte. Betriebe, die nur dank der unbezahlten Arbeitskräfte ein Erträgnis abwarfen, werden stillgelegt. Die Plantagenbesitzer verlieren mit den Sklaven einen Großteil ihres Kapitals und ohnehin schon kaum mehr konkurrenzfähig in der Produktion gegen die modernen maschinellen Methoden droht schließlich auch die Landwirtschaft und Kaffeeanpflanzung zu versagen. Wieder erhebt sich der alte Ruf des Anfangs. Hände her nach Brasilien, Hände, Menschen her um jeden Preis. Das zwingt die Regierung, die Immigration, die bisher ein bloßes Laissez-faire gewesen, eine passive, gleichgültige Einstellung, durch Anlockung europäischer und asiatischer Einwanderer systematisch in Schwung zu bringen. Vor der Ära des Kaffees hatte Brasilien nur eine landwirtschaftliche Immigration gekannt. Schon 1817 ließ König João durch europäische Agenten 2000 Schweizer Kolonisten anwerben, die eine Siedlung Nova Friburgo begründeten. Ihnen folgte 1825 eine deutsche Gruppe in Rio Grande do Sul. Nach und nach entwickelten sich durch den Zuzug von etwa 120.000 Deutschen nach dem Süden Brasiliens in Santa Catarina und Paraná geschlossene deutsche Bezirke, aber alle diese Zuwanderung war mehr oder minder durch eigene Initiative der Auswanderer oder durch die vermittelnde Tätigkeit privater Agenturen erfolgt. Nun erst, da eine neue, große und erträgnisreiche Produktion in Schwung kommt und die Sklavenarbeit wegfällt, entschließt sich der Staat und besonders die Provinz von São Paulo, die Einwanderung in größerem Maßstabe als bisher zu fördern, indem sie den Unbemittelten die Schiffsreise aus eigenen Mitteln finanziert und für alle diejenigen, welche sich der Landwirtschaft zuwenden wollen, Grund und Boden zur Verfügung stellt. Diese Zuschüsse erreichen in den entscheidenden Jahren bis zu 10.000 Konto im Jahr an barem Gelde. Aber kaum Brasilien den Weg gebahnt und die Tore geöffnet hat, strömen schon die Massen herein. Im Jahr nach der Sklavenbefreiung 1890 steigt die Immigration von 66.000 Köpfen auf 107.000, um 1891 die bisher erreichte Höchstzahl von 216.760 zu erreichen und hält dann unentwegt auf einem schwankenden, aber immer hohen Niveau an, das erst in den letzten Jahren der Erschwerungspolitik wieder auf ungefähr 20.000 im Jahr herabgesunken ist. Diese Immigration von 4 bis 5 Millionen Weißen in den letzten 50 Jahren hat einen ungeheuren Energieeinschuss für Brasilien bedeutet und gleichzeitig einen gewaltigen kulturellen und ethnologischen Gewinn gebracht. Der Italiener, der Deutsche, der Slave, der Japaner bringt aus seiner Heimat einerseits eine völlig ungebrochene Arbeitskraft und Arbeitswilligkeit, andererseits Forderung eines höheren Lebensstandards mit. Er kann lesen und schreiben, er ist technisch geschult, er arbeitet in rascherem Rhythmus als die Generation, die durch Sklavenarbeit verwöhnt und vielfach durch das Klima in ihrem Leistungsvermögen geschwächt ist. Instinktiv suchen die Einwanderer überall jene Gegenden, die sie dem heimischen Klima und den alten Lebensformen ähnlich finden. Und so sind es vor allem die südlichen Provinzen von Rio Grande do Sul, Santa Catarina, die von diesem neuen Zyklus des lebendigen Goldes belebt werden. Der Zyklus der Immigration bedeutet für die Städte und das Gebiet von São Paulo, Porto Alegre und Santa Catarina, was einst der Zucker für Bahia, das Gold für Minas Gerais, der Kaffee für Santos gewesen. Den entscheidenden Anschwung, der dann aus weiterwirkender Kraft Wohnstätten, Arbeitsmöglichkeiten, Industrien und Kulturwerte schafft. Und gerade weil dies neue Material aus den verschiedensten Zonen der Welt stammt, Italiener, Deutsche, Slawen, Japaner, Armenier, kann Brasilien seine alte Kunst der Mischung und gegenseitigen Anpassung auf das Glücklichste bewähren. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit ordnen sich dank der besonderen assimilatorischen Kraft dieses Landes die neuen Elemente ein. Und die nächste Generation wirkt schon selbstverständlich und gleichberechtigt mit an dem alten Ideal des Anfangs, einer in einer einzigen Sprache und Denkweise verbundenen Nation.